Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Eine Woche noch, dann feiern wir 30 Jahre deutsche Einheit. Wenn Corona nicht wäre, dann ja, würden die Feierlichkeiten vielleicht ein bisschen lauter und heftiger ausfallen. Aber unabhängig von den Umständen denken wir beim Feiern tatsächlich wirklich an alle in diesem Land, an alle Menschen. Denken wir an Eingewanderte zum Beispiel. Sind wirklich alle angesprochen am Einheitsjubiläum? Feiern alle, die hier leben, auf Augenhöhe miteinander? Oder fühlen sich bestimmte Teile der Gesellschaft ausgeschlossen? Denken wir vielleicht zu weiß und zu mainstreamig bei der deutschen Einheit? Das wollen wir von Ihnen wissen. Was ist Ihr Eindruck oder vielleicht auch Ihre Erfahrung im Umgang mit diesem Jubiläum und überhaupt mit den Feierlichkeiten zur deutschen Einheit? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. 30 Jahre deutsche Einheit. Wie vielfältig nehmen wir sie eigentlich wahr? Wie vielfältig nehmen Sie sie wahr? Was sind Ihre Erfahrungen? Und bei uns sind Ferda Ataman, Autorin, Mitbegründerin von Neue Deutsche Medienmacher, aber auch Neue Deutsche Organisationen, also vieles Neues Deutsches. Und Autorin des Buches Ich bin von hier, hört auf zu fragen. Schönen guten Morgen, Frau Ataman.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Schön, dass Sie da sind. Und Martina Weihrauch, in Ost-Berlin geboren, dort groß geworden, Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg. Schönen guten Morgen, Frau Weihrauch.
Guten Morgen.
In einem Studio, wo wir Sie sehen. Sie sind nicht direkt bei uns, aber aus Corona-Gründen haben wir natürlich einen gewissen Abstand. Aber wir sehen uns und das ist ja ganz wichtig. Frau Ataman, was machen Sie am 3. Oktober, am nächsten Samstag?
Ich war eigentlich zu einer kleinen Feier eingeladen bei einer Freundin, die aber heute Morgen schrieb, dass leider sich viele Leute nicht trauen, im Moment zu feiern und bei dem Wetter, genau. Deswegen weiß ich es noch nicht, alle Pläne umgeworfen, aber in der Regel gucke ich viel, viel fern und schaue mir das alles nochmal an und erinnere mich und gucke RBB übrigens.
Naja, und woran erinnern Sie sich? An den 3. Oktober 1990? Ich meine, da waren Sie noch relativ jung, ja, klein oder an spätere Tage?
Genau, ich war da fast 10 und erinnere mich tatsächlich gar nicht an so viel, außer an abends, als ich geweckt wurde von meiner Mutter und durfte fernsehen, was ich sonst eigentlich nicht darf, also schon gar nicht abends und so, auch nicht so viel. Und da hat sie aber gemeint, Ferda, das musst du dir angucken, und hat geweint. Und ich habe es nicht kapiert, warum sich da irgendwie Menschenmassen irgendwie bewegen und Party machen und warum das jetzt historisch sein soll, aber im Nachhinein dann schon.
Reden Sie jetzt eigentlich vom 3. Oktober 1990 oder vom 9. November
1989? Ah, 89? Sie haben recht. Sie haben so recht, natürlich.
Da sind wir schon mittendrin.
Ja.
Mauerfall, nee, oder Einheit?
Ja, aber am 3. Oktober erinnere ich mich nicht an irgendeine Vertragsunterzeichnung, sondern natürlich auch an den Mauerfall. So, also ich glaube, man kann ohne die Bilder des Mauerfalls und dieser wahnsinnig spannenden Nacht und dieser Tage gar nicht erinnern.
So. Und fühlten Sie sich da als 10-Jährige schon als Teil dessen oder war das fremd?
Also ich habe, nee, in dem Moment, ich meine, als Kind ist man ja nicht, man fühlt sich ja nicht in einen Staatsakt eingebunden oder in irgend sowas, also politisch hatte ich keine Gedanken so in dem Sinn, aber ich habe halt ganz konkrete Erinnerungen daran, was dann in der Schule passiert. Also es hat nur ein paar Tage gedauert und dann waren die ersten, René und Katja hießen sie, die ersten, also in Nürnberg, wo ich aufgewachsen bin, ist ja ganz nah an vielen ostdeutschen Städten. Wir sind ja sozusagen der westdeutsche Rand gewesen. Und dann, genau, ging das ganz, ganz schnell, dass man einfach gemerkt hat, da kommen jetzt neue Leute.
Wie und, fühlte sich das an?
Ja, interessant. Also ich weiß, in meiner Erinnerung ist es so, dass ich noch weiß, wir sind jetzt die kommen jetzt zu uns. So. Was ich im Nachhinein immer so komisch finde, weil es ja in der Erzählung so ist, dass wir Migranten in Deutschland angekommen sind und ich aber damals das Gefühl hatte, nee, wir waren also sozusagen nicht Gastgeber, aber wir waren schon da und dann kamen halt die Mike, René und Katja. Und
die müssen sich jetzt integrieren.
Genau,
oder?
Die müssen sich jetzt erstmal anpassen, denen erzählen wir jetzt erstmal, wie das hier läuft.
Wie haben das Ihre Eltern gesehen? Die sind ja aus der Türkei eingewandert vor 50 Jahren, glaube ich, ne?
Oder ja.
Ist es schon so lange her?
Ja. Ja, doch, könnte hinkommen. Ich bin immer, wenn ich aufgeregt bin, kann ich nicht rechnen. Aber,
ich kann nie rechnen. Aber
also die sind in den 60ern und 70ern gekommen. So Ende, also Anfang 70, 72 ist meine Mutter gekommen. Und mit der bin ich groß geworden, weil meine Eltern geschieden waren. Und Bei meiner Mutter weiß ich noch, dass sie, für sie war das wahnsinnig bewegend im ersten Moment. Sie hat gefeiert, sie hat gelacht, sie hat sich gefreut. Also das war wirklich ein bewegender, schöner Moment für sie.
Wir reden jetzt immer noch vom Mauerfall oder reden wir?
Von der Einheit.
Vom Einheitstag letztlich auch.
Genau,
oder von der Zeit
genau.
Generell.
Das war für sie, für sie war das auf jeden Fall eine sehr bewegende Sache, dass Deutschland jetzt zusammenfindet. Das war für sie schon toll, einfach so. Und ich weiß auch noch, dass darüber viel geredet wurde, damals auch in ihren Kreisen. So.
Was wurde da geredet?
Das weiß ich jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber also ich glaube, dass es sehr, sehr positiv war. So Partystimmung, würde ich sagen.
Wie haben Sie später darüber gesprochen, als Sie dann schon größer waren und Fragen gestellt haben?
Na, vor allem erinnere ich mich daran, dass tatsächlich, und daran erinnere ich mich wirklich, dass dann, also erstmal wurde, so ist das in meiner Erinnerung hängen geblieben, erstmal wurde geweint aus Freude und dann wurde einfach echt öfter auch geweint in den Nachrichten, weil Anschläge stattgefunden haben, weil die Stimmung in Deutschland sich verändert hat und nicht zum Guten für Migrantinnen und Migranten. So. Und daran kann ich mich noch erinnern, an so eine Angststimmung, die bei uns zu Hause dann auch vorgeherrscht hat.
Gab es da auch eine Entfremdung gegenüber dem gesamten Einheitsprozess deswegen?
Ich finde, das ist so ein bisschen eine abstrakte Frage, ne? Eine Entfremdung zum Einheitsprozess. Ich glaube nicht, dass meine Mutter, ich weiß es nicht, ob sie...
War dieses neue Deutschland, dieses, sag ich mal, größere oder vereinte Deutschland dann plötzlich in den späten 90er Jahren vielleicht fremder als das, was 89, 90, 91 noch zu erleben war?
Ich glaube, fremd ist nicht das richtige Wort, aber es war auf jeden Fall ungemütlicher und weniger heimatlich. Also es wurde einfach ganz klar alles neu sortiert. Und Migranten, die damals auf Platz 2 waren, sind dann auf Platz 3 gerutscht. Ich glaube, das kann man so ganz pauschal sagen. Und im Grunde war ja auch die Zeit, ne, so es war vorher klar, wir brauchen jetzt Arbeitskräfte, also seid ihr einigermaßen willkommen für die Arbeit. Und dann brauchte man sie eben nicht mehr. Das war so ein bisschen die Message. Und ihr könnt jetzt wieder gehen. Und das ändert natürlich komplett, also Entfremdung ist vielleicht so gesehen schon das richtige Wort, aber es setzt ein bisschen voraus, dass die Leute schon sich sehr heimatlich und hier gefühlt haben. Und das weiß ich nicht, ob das bei der ersten Generation so war. Also, dass das eine Entfremdung ist, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall eine befremdliche Situation. Und das war mit Sicherheit einfach ungemütlicher. So. Und das ist so ein bisschen kollektives, migrantisches Wissen, nenne ich das. Das haben alle verinnerlicht. Einheit, Wiedervereinigung, das sind so Themen, die sind eher mit unangenehmen Erinnerungen verbunden. Im Nachhinein. Also nicht diese Phase, nicht der 3. Oktober vielleicht, nicht der 9. November, aber dann schon 91, 92, 93, so.
Martina Weihrauch, Jahrgang 58, wenn ich das sagen darf in dem Fall. Jetzt habe ich es gesagt.
Sie dürfen es.
Entschuldigung. Ein Fauxpas.
Nein,
das habe ich mir aufgeschrieben,
gut,
weil ich das in
wunderbar.
Dem Fall nicht uninteressant finde für das Biografische einfach.
Ich bin 79 geboren, wir können sie alle nackig machen.
In Ost-Berlin geboren. Und Sie haben irgendwo mal gesagt, dass Ihre Familie seit 200 Jahren in der Gegend lebt, was das Alteingesessene angeht. Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg. Dieser 3. Oktober 1990, vor 30 Jahren. Was war das für ein Tag damals für Sie?
Für mich war es ein Tag, wo ich nicht in Deutschland war, sondern es war das Ende eines wahnsinnigen Jahres. Denn eigentlich das Jahr 1989, 90 ist für die Ostdeutschen, die sich als Akteur der friedlichen Revolution verstanden haben, natürlich der absolute Oberhammer. Und für mich war das ein Punkt, wo ich aufgrund meiner verschiedenen Aktionen während der friedlichen Revolution 1989, 90 nach Buffalo eingeladen war in Amerika. Und ich habe wirklich die deutsche Einheit in Buffalo verbracht, bei einer großen Konferenz. Und wir sind am 3. Oktober über die Grenze nach Kanada gefahren. Und es war total lustig, dass wir dann alle in einem Auto saßen und die Grenzer freuten sich, dass sie noch unsere Ostausweise sehen konnten. Und dass sie
die hatten großen Spaß da.
Am Tag der Deutschen Einheit. Und es holte wirklich noch jemand aus dem Grenzerhäuschen eine Flasche Sekt raus und hat mit uns angestoßen. Es war so total schräg, aber total lustig und glücklich. Und wir sind als Ostdeutsche da behandelt worden wie so die Kühe mit zwei Köpfen, auch auf der Konferenz, weil für die Vorstellung in Amerika wir antistalinistische Sachen äußerten, die nicht zu unserem Äußeren passten. Also wir waren die Frauen mit kurzen Haaren und die Männer mit langen Bärten. und erzählten für sie reaktionäre Sachen, wie die für uns aber sozusagen Erfahrung waren. Also unsere antistalinistische Position und auch die Vertretung von Verfolgten des SED-Regimes. Und das fanden die natürlich total komisch. Aber wir hatten da sozusagen...
Wieso fanden die das komisch?
Naja, weil sozusagen wir Positionen hatten, die so gemeinhin Vertriebenen erkannt wurden. Also da waren ja auch die Schwarz-Weiß-Raster in der alten Bundesrepublik und im alten Kalten Krieg-Gefälle, wie man sich als links verstand, wie man sich als rechts verstand oder so, waren ja völlig andere als heute. Man muss es sich mal vorstellen. Und deswegen war es für mich eine total außergewöhnliche Situation. Und die deutsche Einheit war für mich jetzt sozusagen der Prozess, der eigentlich zu früh kam, denn ich war ja in diesem gesamten Umwälzungsprozess sowohl bei 2 plus 4 mit bei, als auch beim Rehabilitierungsgesetz mit dabei der DDR, was ja dann alles dem Einigungsvertrag, also zumindest das letzte, zum Opfer fiel. Da könnte ich aber jetzt Stunden drüber reden. Das ist aber jetzt hier nicht der Ort, sondern interessant war für mich, dass wir eigentlich 2 Jahre Zeit haben wollten, um mit erhobenen Hauptes Teil der Bundesrepublik zu werden.
Das ging sehr schnell, ne?
Das war unser ursprünglicher Plan. Und dann rannten uns ja die Leute weg einfach. Und dann ging das nicht. Und deswegen war ich okay. Also ich war arbeitslos dann ab 3.10. und musste dann sehen, wie ich jetzt weitersehe. Aber es war erstmal...
Es war durchaus ein gemischter Tag für Sie auch, ne? Es war nicht nur... reine Freude und Zuversicht, sondern auch eine gewisse Ambivalenz dabei, weil Sie sagen, die Arbeitslosigkeit, mit der Sie da konfrontiert waren plötzlich, die Schnelligkeit vielleicht auch der ganzen Geschehnisse.
Also das Tempo hat uns sowieso alle total überfordert, das ist ja vollkommen klar, aber also alles, was man aufschrieb, veraltete in der Feder deswegen waren wir eigentlich alle irgendwie überfordert, aber auf der anderen Seite für uns als Ostdeutsche, also für mich als Ostdeutsche, ich muss das jetzt mal für mich ganz persönlich sagen, war es natürlich so, dass das so ein Strudel und eine Möglichkeit an neuen Eindrücken, an neuen Möglichkeiten und so auch mit sich brachte, dass es eher positiv konnotiert war. Und die Frage, was ich jetzt am 3. Oktober mache, ich gehe eben zu einem Theaterstück, was meine Nichte geschrieben hat, ins Theater in der Parkaue. Und das finde ich eben total wichtig. In Berlin, als die Mauer fiel, Variation für 2 Performer. Da kam es eben hinzu, dass sie jetzt im Frühjahr dieses Stück machen wollte. Und dann kam Corona und da haben eben dann Jugendliche mit ihren Eltern diskutiert und Ergebnisse vorgewiesen. Das heißt also, dass die sozusagen diesen Diskussionsprozess in die nächste und übernächste Generation zieht. Und das finde ich ganz toll. Und da bin ich da eingeladen und da freue ich mich auch auf das Publikumsgespräch und so weiter und so fort. Also ganz nach vorne gedacht.
Ja, aber ist dieser 3. Oktober, ich meine, es ist ja ein Datum, das letztlich dann auch festgelegt wurde, ne? Das ja sozusagen in der Geschichte jetzt keine Entsprechung hat und keine Tradition aufgreift, sondern dann auch einfach von denen, die damals entschieden haben, festgelegt wurde. Es ist jetzt der 3. Oktober, da gibt es sicherlich verschiedene Gründe dafür, warum gerade dieser Tag. Aber ist das dennoch ein Tag, wo Sie jetzt mal unabhängig von dem Theaterstück, was Sie sich anschauen, auch einfach feiern können, einfach auch anstoßen können? Kann man das 30 Jahre später immer noch völlig in Feierlaune?
Also ich sag mal so, ich bin Teil einer Familie, die durch die Mauer durchgeschnitten wurde. Für uns war der 9. November ein Erlebnis, das kann man, also da kann man dankbar sein, wenn man es einmal in seinem Leben erlebt, so einen Tag, und diese so eine Erfahrung machen kann. Das heißt, da kommt überhaupt kein Datum mit. So. Und das Bekloppte an der Sache war natürlich, dass der 9. November ist besetzt. Ja, wir hätten ja den 9. November nicht als Tag der deutschen Einheit auch noch auflegen können auf die ganzen fürchterlichen Erfahrungen, die Welt mit dem 9. Oktober, November und mit den Deutschen gemacht haben. Dass da sozusagen zum Glück die Mauer fiel, war ja eher sozusagen für uns Deutsche eine Verpflichtungserklärung. Macht jetzt was damit, mit diesem Datum. Ich hätte es jetzt wirklich als unverschämt und ekelhaft und abstoßend empfunden, wenn wir uns jetzt sozusagen auf das fürchterliche Datum 9. November Richtung Judenpogrome, wenn wir da jetzt noch den Tag der Deutschen Einheit draufgesetzt hätten, das wäre ja gar nicht gegangen. Ne?
Mhm. Warte mal.
Und der 4. November, der ja auch manchmal
die große Vorschlag, Großdemo auf dem Alexanderplatz
da
damals.
Da war ich auch.
Ja.
Der wäre aber auch eine Unverschämtheit gewesen, der Berliner gegenüber den Sachsen, weil die Sachsen angefangen haben. Muss man jetzt ehrlich sagen, der 4. November kam ja erst, als die Nummer schon gegessen war eigentlich. Also alle wussten, dass am 4. November so richtig nicht mal was passieren kann im Nachhinein. Ich habe meine Tochter nicht mitgenommen zur Demonstration, weil ich dachte, wenn die schießen, das kann ich dem Kind nicht antun. Aber wir wissen heute, dass das eigentlich Gefährliche in Leipzig war. Und das wussten wir damals auch schon. Und das wird eben auch immer wieder unter den Tisch gekehrt. Und ich möchte den Sachsen sozusagen diesen Erfolg auch 100% gönnen. Und es wäre eine Unverschämtheit gegenüber den Leipzigern, das sozusagen für sich zu reklamieren.
Das wäre dann vielleicht der 9. Oktober, ne? Das war ja dieses Datum, wo die Großdemonstration in Leipzig war und wo, glaube ich, auch vorher nicht klar war, wie die Behörden, wie die Staatsmacht reagieren würde und es dann doch friedlich blieb und viele da, Zehntausende mutig in Leipzig auf die Straße gegangen.
Das wäre ein gutes Datum gewesen, das stimmt.
Und der 3. Oktober, kann man damit leben jetzt?
Ach klar, wir müssen ja was draus machen aus der Sache.
Ja. Können Sie denn, Frau Weihrauch, mit dem was anfangen, was Ferda Attermann gesagt hat, nämlich über das Gefühl von vielen Migrantinnen und Migranten in den 90er Jahren, gerade in Westdeutschland, tatsächlich dann plötzlich auf, wie haben Sie es gesagt, auf Platz 3 gesetzt zu werden?
Auch in Ostdeutschland? Auch in,
da ist nochmal vielleicht auch nochmal eine spezifische Geschichte, über die wir vielleicht auch nochmal reden wollen. Auch da gab es ja auch Arbeitsmigration, auch wenn anderer Art. Aber dieses Gefühl von vielen Vertretern der Migration in den 90er Jahren tatsächlich da marginalisiert worden zu sein. Ausgerechnet zu dem Moment, wo die Deutschen zusammengefunden haben.
Ja, also ich kann es total nachvollziehen. In Berlin grasierten ja da auch Witze drüber, wie sie die Türken sich gegenüber den Ostdeutschen verhielten in der Schlange und wie was sozusagen sofort die Ostdeutschen auch wieder karikierte. Also das Thema war ja in Berlin, wo die Türken ja eine ganz große Gemeinschaft ausmachen, war natürlich total präsent. Und ich fand es auch total berechtigt. Klar war, dass die Frage ist, wie betrachten wir eine multikulturelle Gesellschaft? Und da gab sozusagen sowohl von westlicher Seite als demokratisches Land und noch schlimmer natürlich von DDR-Seite ganz bewusste Konnotationen in der Migrationspolitik, die natürlich nicht darauf abzielten, die Menschen, die sozusagen dazugekommen waren, aus verschiedensten Gründen zu gleichberechtigten Staatsbürgern zu machen. Und das ist zu thematisieren. Und das, finde ich, ist bis heute zu thematisieren.
Spielt da auch mit rein, dass tatsächlich wir das ja erlebt haben in den 90er Jahren, gerade auch in vielen ja auch ländlichen Bereichen, kleinstädtischen Bereichen Ostdeutschlands, dass es da so eine erstarkte rechtsextreme Szene gab. Wie ist das zu erklären? In welchem Zusammenhang steht das?
Also das Erstarken der rechtsextremen Szene hat ganz viele Gründe, die schon in der DDR begannen, dass man sich praktisch, ich habe eine Diplomarbeit zu den Wurzeln und zu dem Charakter und dem Wesen der Jugendkriminalität in der sozialistischen Gesellschaft geschrieben und ich habe immer geschrieben, es ist Teil dieser Gesellschaft und diese Gesellschaft bringt diese Jugendkriminalität hervor, was ganz furchtbar war, weil es immer wieder gesagt wurde, Jugendkriminalität in der sozialistischen Gesellschaft ist Resultat der Relikte der alten kapitalistischen Gesellschaft. Die sozialistische Gesellschaft wollte sich damit nicht gemein machen. So, man hätte anders forschen müssen, man hätte anders der Sache begegnen müssen. So ist das natürlich passiert. Auch rechtsextreme Übergriffe sind in der DDR passiert. Und es wurde eben doch regelmäßig von der Staatssicherheit nicht nur geduldet, sondern auch teilweise instrumentalisiert, um Gegner, die dem System unlieb waren, auf die Art und Weise zu destabilisieren und einzuschüchtern. das ist ein Kapitel, dem müssen wir uns 100% stellen.
Um auch Gastarbeiter einzuschüchtern? Also wie man ja damals sagte, also das Wort
nee,
Gastarbeiter,
das glaube ich nicht.
Nehme ich jetzt mal als Arbeitsbegriff, ja. der in den 90er Jahren vielleicht noch
Also dazu kenne ich keine wurde. Forschung, das weiß ich auch nicht. Die Gastarbeiter waren ja schon eingeschüchtert genug, sage ich jetzt mal, durch ihre Rahmenbedingungen. Weil
wir reden von einer vietnamesischen Community, Angola, Mosambik, das waren so die drei Länder, ne?
Genau.
Die in der DDR vor allem
genau.
vertreten waren.
Aber es gab natürlich auch Arbeitskräfte und ich sag jetzt mal Menschen, nicht Arbeitskräfte, Menschen aus den anderen sozialistischen Ländern, die Deutsche, Ostdeutsche geheiratet hatten, die da studiert hatten in den anderen Ländern und mit in die DDR gekommen waren. Und die waren natürlich, solange sie unsichtbar waren, in Anführungsstrichen, sozusagen freundlich aufgenommen und gut Deutsch konnten. Aber deren kulturelle Identität und deren Bedürfnisse sind ja auch praktisch nicht gleichberechtigt aufgenommen worden, offiziell. Ne?
Was hat denn die Einheit eigentlich für die vietnamesische, für die mosambikanische, für die angolanische Community bedeutet? Waren die auch Teil dieser Einheit?
Also ich würde sagen, erstens nein, weil natürlich aufgrund der Verträge, die DDR hatte mit diesen Staaten, mussten die ja auswandern wieder, sie mussten wieder zurück. Und sie haben dann versucht, auf allen möglichen Wegen wieder zurückzukommen oder hier zu bleiben und sich selbstständig zu machen. Also da bin ich jetzt auch keine Migrationsforscherin, um Ihnen das sozusagen dezidiert sagen zu können. Ich sage es jetzt nur als interessierte politische Bildnerin, die auch Ausstellungen gemacht hat zum Beispiel zu der vietnamesischen Community als Arbeitskraft willkommen, Vietnamesen in der DDR. Da haben wir eine große Ausstellung in
Potsdam. Betonung als Arbeitskraft.
Ne? Genau, als Arbeitskraft bekommen. Und dass einfach auch mal die vietnamesischen Bürgerinnen und Bürger und die anderen, die interessiert daran sind, sehen, auf welcher Rechtsgrundlage die eigentlich hier gearbeitet haben, was sie durften, was sie nicht durften und so. Die waren ja also total eingeschränkt in ihren Möglichkeiten. Und da können wir ja nachher noch mal drüber reden. Trotzdem, und das ist sozusagen für mich die auch interessante Erfahrung, sehen viele vietnamesische, also Mitbürger mit vietnamesischen Wurzeln, die teilweise jetzt Deutsche geworden sind oder ihre Kinder zumindest Deutsche geworden sind, das als die schönste Zeit ihres Lebens. Also das ist eine Verklärung.
Die Zeit vor
89. Das ist auch nochmal ein Phänomen, dem man sich zuwenden muss, was ich auch sehr interessant finde.
Frau Attermann, Sie wollten noch was sagen dazu?
Ich hänge ehrlich gesagt noch ein bisschen an der Frage mit dem, was den Rechtsextremismus damals auch ein bisschen befeuert oder mobilisiert hat. Und parallel in dieser Zeit lief eben auch eine sehr, sehr heftige Asyldebatte, ähnlich wie heute, die man nicht vergessen darf, weil durch den Jugoslawienkrieg eben auch viele Menschen wieder nach, also damals auch die Höchstzahl, ich glaube 400.000 war das dann 92 oder 91 und also 400.000 Geflüchtete, die nach Deutschland kamen, die höchste Zahl damals, der erste Rekord und in dieser Debatte, also immer wenn öffentlich so stark eine abgrenzungspolitische Debatte geführt wird und gesagt wird, um Gottes Willen, wir müssen dafür sorgen, dass es weniger werden, ne? Deutschland wird überflutet, Masseneinwanderung, das Boot ist voll, stammt von damals, dann fühlen sich natürlich Rechtsextremisten, also auch gewaltbereite Menschen, durchaus legitimiert, Worten Taten walten zu lassen, folgen zu lassen, so. Also Taten walten zu lassen, als Folge von Worten. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Also es war natürlich nicht nur die Einheit, sondern es war auch insgesamt oder auch nicht nur, was vor und nachher auf beiden Seiten passiert ist, sondern öffentliche Diskurse, so wie jetzt und so wie damals, motivieren und ermutigen Rechtsextremisten.
Da muss ich Frau Attermann auch nochmal total unterstützen. Und das ist auch ein Punkt, über den wir unbedingt reden müssen, dass eigentlich alle politischen Akteure, vielleicht jetzt nicht die Linken und auch nicht die Grünen, aber andere in Wahlkämpfen, in Positionen immer wieder fremdenfeindliche Motive nutzen, um andere Menschen auszugrenzen. Und wenn man es offiziell nicht macht, ich war ja nun lange in den 90er Jahren auch Begleiterin bei Wahlkampfveranstaltungen, muss ich sagen, wird es immer mal wieder in so einem kleinen Raum, wenn man sagt, ah, hier sind welche, die wollen das und das hören, dann werden auch immer wieder fremdenfeindliche Konnotationen benutzt, um sich sozusagen einen Vorteil zu verschaffen. Und da gibt es bestimmt Doktorarbeiten drüber und Forschung drüber, aber das ist erschreckend.
Gibt es vielleicht sogar eine gemeinsame Abwertungserfahrung, die vielleicht Migranten und Ostdeutsche verbindet? Gibt es was, Frau Attermann? Was glauben Sie?
Ich würde sagen, ja. Also wir hatten, ich glaube, seit ein, zwei Jahren haben wir eine Debatte darüber, weil es zum ersten Mal auch eine Studie gab, die ja gesagt hat, Ostdeutsche und Migranten, beziehungsweise die hatten sich konkret Muslime angeguckt, stellvertretend als eine Migrantengruppe, machen ähnliche Erfahrungen der Abwertung. So. Schwierig wird es immer dann, wenn es in Richtung Rassismus geht, weil natürlich kann sich eine weiße ostdeutsche Person, die muss im Alltag nicht auffallen, die kann U-Bahn fahren und hat wahrscheinlich nicht die gleichen Probleme, die jemand hat, die der oder die offensichtlich schwarz ist, migrantischer Herkunft, wie es so schon heißt. Aber dass Menschen, also dieses, ich fand es schon sehr interessant, als ein Ergebnis dieser Studie war ja, dass sowohl von Ostdeutschen als auch von Muslimen immer erwartet wird, dass sie sich von Extremismus distanzieren, ja, so pauschal. So, ihr da drüben im Osten mit euren Rechts, mit euren Nazis und die Muslime mit ihren Terroristen. Und dass pauschale Urteile über eine Gruppe gestülpt werden, das gibt's immer, das passiert natürlich immer, weil man irgendwie so, ja, jeder Mensch denkt in Klischees und Stereotypen und Vorurteilen, das ist einfach so, aber es war schon sehr interessant und ich finde es super spannend, sich anzugucken. Bis zum gewissen Punkt kann ich zum Beispiel auch die Abwertung von Ostdeutschen im Raum spüren, wenn sie stattfindet, weil ich selber das kenne sozusagen in anderen Kontexten. Also wenn über meine Eltern abfällig gesprochen wird, dann kommt das immer bei mir an und weil man es mir nicht sofort ansieht, die türkische Herkunft, ja, was auch immer das heißt, wenn man das glaubt, jemandem ansehen zu können. Aber
die Wurzeln, ich glaube, das also, mögen Sie nicht, ne, diesen Begriff, ne?
Genau,
türkische Wurzeln,
genau.
Wie eine genau. Pflanze.
Genau, wir sind ja in Deutschland alle so Wurzeldetektive und bei mir funktioniert das oft nicht. Und deswegen höre ich dann auch manchmal Sätze wie, ja, aber die Migranten, die machen ja alle dies und jenes, weil jemand eben gar nicht mitdenkt, dass ich im Raum mich da betroffen fühlen kann. Und ich kenne das Gleiche auch umgekehrt. Also wenn dann irgendwie Journalisten sagen, ja, da drüben im Osten ist ja alles, also wir kennen das ja mit diesen Worten Dunkeldeutschland und so, also einmal pauschal komplett alle zu Nazis erklärt, das spüre ich schon. So, da ist schon Solidarität und auch eine Parallele, die ich sehe.
30 Jahre Deutsche Einheit, wie vielfältig nehmen wir sie wahr? Brauchen wir vielleicht sogar statt des Tages der Deutschen Einheit einen Tag der Vielfalt? Was ist mit der Perspektive der Migranten, der People of Color? Und ist das in dem Wir mit drin, wenn wir feiern? Rufen Sie uns an, was ist Ihr Eindruck? Und am Telefon ist jetzt Bärbel Peckhaus aus Schmölln. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wo ist das schöne Schmölln?
Ich bin gar nicht in Schmölln, ich bin in Walmow, aber die Vorwahl ist wahrscheinlich die gleiche. Ich bin in Brandenburg.
In Brandenburg. Walmow klingt nach einem kleinen Örtchen.
Das ist richtig. Ich muss dazu sagen, dass ich 1989 mit Anfang, Mitte 20 nach West-Berlin gezogen bin. Ich bin nämlich aus dem Rheinland und habe mit großem Interesse erstmal DT64 gehört und Ostfernsehen geguckt, weil das kannte ich nicht.
Das war ein Jugendsender, DT64.
Hm? Genau. Mhm. Und fand das alles sehr interessant. Und dann habe ich die Wende hautnah erlebt in Berlin-Neukölln und war relativ schnell schockiert, was passiert ist. Und jetzt habe ich Ihrer Diskussion noch zugehört und denke manchmal oder habe eben gedacht, was da passiert ist, war auch Kolonialismus, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe das dann erlebt in Ostberlin, die vielen Arbeitslosen, die Menschen, die alles verloren hatten, also wie das so umgekippt ist. Das war für mich sehr dramatisch und schlimm und wo ich dachte, die Leute hier im Osten haben gelernt, der Westen ist ein Verbrechersystem teilweise. Und jetzt kriegen sie es noch bestätigt. Und dann ging das irgendwann los in Rostock mit der Verfolgung von Menschen in Asylbewerberheimen. Also ich fand das alles sehr schlimm. Und ich habe das Gefühl, dass es für viele Menschen eine traumatische Erfahrung war. Auch aus dem Westen gab es keine Unterstützung von den Gewerkschaften oder irgendwas für die Menschen im Osten. das war Turbokapitalismus und sehr unangenehm. Und ich hatte das wirklich, mein Eindruck ist immer noch, dass so viele Menschen sich ausgegrenzt gefühlt haben und diese schlimme Erfahrung einfach auch in die nächste Generation gekommen ist und dieses Ausgrenzen von Menschen, weil sie selber so stark ausgegrenzt wurden und nicht gehört wurden und ausgebeutet, dass sich das so durchzieht. Und dass wir jetzt mit der jungen Generation manchmal, wenn man so Rechte sieht, sich das da fortsetzt. Das ist sehr, ich weiß nicht, das macht mich alles sehr betroffen. Ich bin ja wie gesagt aus Westdeutschland, ja. Ich habe auch Freunde, die zum Beispiel sagen, die haben auch ein bisschen andere Hautfärbe oder so, die sagen, nee, ich fahre nicht nach Ostdeutschland. Ich habe da Angst.
Frau Attermann, Sie wollten was sagen dazu?
Ich bin noch am Anfang ein bisschen hängen geblieben an dem Begriff Kolonialismus, weil die Debatte gab es ja auch. Und ich kann total verstehen, was man damit meint, würde aber wirklich davon abraten, das, den Begriff zu verwenden, weil der eben schon sehr klar verbunden ist mit Sklaverei und wirklich heftigen, gewalttätigen Menschen, nicht nur erniedrigenden, sondern wirklich tötenden Akten. So. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Begriff nicht ideal, oder ich glaube, dass der bei vielen Menschen zu Empörung führt, die tatsächlich irgendwie familiäre Bezüge zum Kolonialismus haben. Aber ich verstehe natürlich den Punkt. Genau, das wollte ich eigentlich nur einwerfen. Und ansonsten, ich glaube nur
mal. Es ging auch um gebrochene Biografien, um gebrochene Arbeitsbiografien, um Verunsicherung, um wenig Hilfe aus dem Westen, so habe ich es verstanden aus den Worten von Frau Peckhaus.
Aber dazu kann ja, wahrscheinlich Frau Weihrauch eher was sagen.
Ja, hallo liebe Frau Peckhaus, ich grüße Sie recht herzlich. Schön, dass Sie sich zu Wort melden. Ich finde auch, dass es sehr wichtig ist, zu konstatieren, und das ist, glaube ich, bei vielen überhaupt noch nicht angekommen, dass diese Umwälzung in Ostdeutschland eigentlich nur zu vergleichen ist mit dem 30-jährigen Krieg. Das haben mal Forscher herausgefunden. Wirklich über 50% der Industriearbeitsplätze sind verloren gegangen. Und vor allen Dingen sind die gut ausgebildeten ostdeutschen Frauen in den Westen gegangen. Und Strukturen sind so zusammengebrochen, dass sie praktisch infrastrukturell nicht mehr funktionierten. Wenn sie sich also natürlich ein Häuschen aufgebaut haben, irgendwo, weil da ein Betrieb war, und dann ging alles von eben auf jetzt den Bach runter. Das sind traumatische Erfahrungen. Das sind wirklich, das kann man sich kaum vorstellen, wenn man selber nicht dabei war. Wenn wir überlegen, wie das in anderen Landesteilen passiert ist, wo das eben gewerkschaftlich abgepuffert wird in längeren Prozessen. Aber so ist das nun mal in Revolution. Was ich ganz wichtig finde bei diesem Befund, den ich total teile, was Sie jetzt an Beobachtungen gemacht haben, egal wie man die jetzt bezeichnet, dass es natürlich so ist, dass das auch Resultat war der Struktur einer sozialistischen Gesellschaft. Da gibt es ein ausgezeichnetes Buch von André Steiner, von Plan zu Plan, der als ostdeutscher Wissenschaftler in diesem Buch, was auch in der Bundeszentrale für politische Bildung mal erhältlich war, da hat er praktisch nachgewiesen, dass dieses Wirtschaftssystem nie funktioniert hat. Und als dann natürlich die Mauer fiel, das war ja auch ein irruptiver Prozess, war natürlich klar, dass das sozusagen in einer unheimlichen Eruption erfolgt und natürlich die Starken, die Schwachen da auch fressen, die auch teilweise auf wackeligen Füßen stehen. Aber diese traumatische Erfahrung, die ist wichtig, dass wir die auf jeden Fall konstatieren und uns klar machen, was da eigentlich passiert ist, um es gesellschaftspolitisch einordnen zu können. Aber diese traumatischen Erfahrungen haben natürlich die anderen osteuropäischen Länder auch gemacht. Denen ging es ja ähnlich, ohne dass sie jemand hatten, der einspringen konnte.
Frau Peckhaus, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Mhm. Und viele Grüße ins Brandenburgische. Oder wollen Sie kurz noch was anfügen? In aller Kürze.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Diskussion. Das hat mich sehr beschäftigt. Und natürlich der eine Gedanke, den ich noch habe, was mir wirklich gefehlt hat, also von der westdeutschen Seite aus hin, einfach mal politische Bildung auch zu schicken in den Osten und zu sagen, ihr dürft hier mitbestimmen, weil das ist eine Erfahrung, die nicht gemacht wurde. So.
Bärbel Beckhaus, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, danke auch.
Viele Grüße. Frau Attermann, Sie wollten noch was anfügen. Sie haben gerade...
Ich wollte noch...
Ja. Sonst machen wir es später. Und ich freue mich, machen wir später. Thorsten Lindner ruft an aus Birkenwerder bei Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Wie sehen Sie es mit der deutschen Einheit? Also wir wollen ja eigentlich auch ein bisschen besprechen, wie vielfältig wir sie feiern sollten. Ob wir überhaupt schon das Bewusstsein dafür haben, dass es da eben nicht nur um Klaus und Martin geht, sondern auch um Ahmed und Ferda.
Genau, wir haben hier in Birkenwerder, also in den Nordbahngemeinden, das ist ja Birkenwerder, Hohenneuendorf-Mühlenbecker Landklinike, haben wir einen Verein, der heißt Nordbahngemeinde mit Courage, und wir engagieren uns hier für Demokratie, gegen Rassismus, Ausgrenzung, und wir feiern schon seit einigen Jahren den 3. Oktober immer als Tag der Vielfalt. Also wir haben eine Veranstaltung, die wir immer machen, nennt sich Tag der Einheit, Tag der Vielfalt, und hatten die letzten Jahre
immer... Das war Frau Attermann übrigens, weil ich gefragt habe, wer gerade hier je geschrien hat.
Wir hatten die letzten Jahre immer einen Musikbrunch, wo wir Musiker aus verschiedenen Kulturen eingeladen haben oder Musik aus verschiedenen Kulturen gespielt haben. Raum für Gespräche war so als Familienfest organisiert. Und dieses Jahr geht es ja leider nicht wegen Corona. Und jetzt haben wir uns entschieden, so in offenen Zelten Märchen aus Kulturen der Welt zu lesen, um das erlebbar zu machen. Und das ist sowas, was wir immer machen, weil wir den auch nicht nur als deutschen Tag sehen, sondern als Tag, der für alle Menschen ist, die hier leben.
Vermissen Sie das ein bisschen, dieses Bewusstsein, was Sie dort verbreiten in der größeren Gesellschaft?
Naja, es ist es dominiert häufig das andere gerade aktuell, ne? Und man muss immer wieder daran erinnern.
Corona meinen Sie oder was meinen Sie?
Nee, ich meine, es dominiert so das Deutsche an vielen Stellen oder diese Einheitskultur. Und wir wollen halt zeigen, dass Kultur halt vielfältig ist, dass sie dynamisch ist, dass sie sich entwickelt und dass jeder, der hier lebt, halt Teil dieser Kultur ist. Und dafür positive Räume zu schaffen und nicht immer in dem, was jetzt auch in der Diskussion häufig ist, nur dieses Zurückblicken, was alles schiefgegangen ist. Wir probieren eigentlich sozusagen, Räume positiv zu besetzen und zu zeigen, dass Vielfalt auch bereichernd ist. Das ist ja so der Gedanke.
Und damit treffen Sie auch auf viel Wohlwollen? Dort in der Gegend, wo sie es machen?
Ja.
Oder auch auf Widerstände?
Na, überwiegend, also viel positiv. Wir sind hier ganz bekannt und unsere Veranstaltung wäre noch gut besucht. Aber es ist auch schon vor 3 Jahren unser Vereinsbus angezündet worden. Also das kommt schon auch vor. Ist aber nicht so häufig. Also wir kriegen, glaube ich, mehr positive als negative Rückmeldungen.
Und wie ist bei Ihnen? Wie sind Sie geprägt? Ost- oder Westdeutsch?
Ich bin aus Ostdeutsch geprägt, genau. Ich bin 55, bin in der DDR sozialisiert.
Mhm. Und wie haben Sie das wahrgenommen, was in den 90er Jahren auch passiert ist mit den Arbeitsmigranten in Ostdeutschland?
Na, mich hat es sehr schockiert damals. Also ich hatte gehofft, dass sozusagen die Wende, die ja sehr positiv belegt war und sozusagen auf Demokratie sozusagen fokussiert war, wie schnell das dann eigentlich gekippt ist und plötzlich diese Ausgrenzungsmechanismen im Vordergrund standen. Ich hätte mir das tatsächlich anders gewünscht. Und ich hätte, was ja die eine Rednerin vorhin auch schon gesagt hat, mir gewünscht, dass wir damals mehr Zeit gehabt hätten, uns selber mal zu gucken, wohin wir wollen, und nicht so schnell es zur Einheit gekommen wäre. Am Ende ist es dann so gekommen. Ist auch, glaube ich, in Ordnung. Für mein Leben war es auch gut. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit gewünscht, das mal zu verarbeiten, was da eigentlich passiert ist. Glaube ich.
Thorsten Lindner in Birkenwerder bei Berlin. Ich danke Ihnen sehr.
Ja.
Und wünsche schon mal jetzt einen schönen 3. Oktober.
Ja, für Sie auch. Dankeschön.
Dankeschön. An dem Telefon ist Kemal Isselgun aus Erlangen. Schönen guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Tag allerseits.
Wir sind ganz Ohr. Wie sehen Sie es mit der Vielfalt in der deutschen, bei den deutschen Einheitsfeierlichkeiten, um es mal so zu formulieren?
Ja, es gibt einen schönen Satz von unserem früheren Bundespräsidenten. Wir sind eine Einheit der Verschiedenen. Und so sehe ich das auch unsere Gesellschaft. Ich habe mich sehr gefreut damals, als die Einheit stattfand. Und danach passierte aber ein paar Sachen, das wurde schon erwähnt. Aber eine kleine Anekdote, was mir ziemlich aufgefallen ist, ist, als dann Pegida entstand im Osten. Und da haben Leute eben, das waren ja Patrioten gegen die Islamisierung Europas. Und da gab es diesen Satz eben unter anderem, der arme ostdeutsche Rentner hat am Weihnachten nicht einmal einen Stollen. Das heißt, also es wurde dann als Schuldige hat man dann eben Islam erfunden. Und nun habe ich mal nachgeschaut im Koran. Es gibt keine Sure von 114 Suren, können Sie nirgendwo finden, das dann sagt, dass der Ostdeutsche zu wenig Rente bekommen soll. Und über die Rente von ostdeutschen Rentnern wird auch nicht in Istanbul oder in Kairo entschieden. Das wird im Bundestag entschieden. Und das habe ich nicht ganz verstanden, warum man dann gegen Islam oder gegen Moslems protestiert hat und nicht gegen den Bundestag oder gegen den Politiker, die eben darüber entscheiden. Und das hat mich ein bisschen entfremdet. Und was für mich ganz wichtig ist, wir sind ja eine Gesellschaft, wir leben ja nebeneinander und im Moment ist ja viel mehr gegeneinander angesagt oder wird zumindest probiert man das. Es wäre schön, wenn man miteinander leben könnte, weil das wäre genau das Richtige. Und wenn dieser Ungleichheitskampf auf Kosten von Moslems oder Ausländern oder Migranten, wie auch immer, ausgetragen wird, und diese Adresse ist meiner Meinung nach falsch gewesen. Und ich hätte gewünscht, dass die Ostdeutschen das erkennen und dass sie nicht gegen Moslems oder gegen Islam protestieren, sondern ganz deutlich gegen die Politik, die da gemacht wurde.
Frau Hildegund, Frau Attermann würde gerne was dazu sagen, ne?
Ja, ich finde das einen wahnsinnig wichtigen Punkt nochmal, den Herr Özürgün gemacht hat, dass die Erzählung über die Zeit und über das, was seitdem passiert ist, sich verändert haben. Also dass jetzt die Erzählung ist, der Ostdeutsche sei, also sozusagen per se der Ostdeutsche sei benachteiligt gegenüber MigrantInnen. So, das ist schon ganz schön harter Tobak, in der Tat. Und es knüpft aber tatsächlich an. Also ich glaube, jede Person, die sich irgendwie eh benachteiligt fühlt, hat dann relativ schnell einen Schuldigen. Also dass das funktioniert, das wundert mich jetzt gar nicht so. Und es ist viel schwieriger, gegen irgendwelche diffusen Steuerhinterzieher, Megakonzerne sich aufzuregen. Da hat man kein Bild, die kennt man nicht, die finden im Alltag nicht statt. So. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sind nicht die Ostdeutschen und es gab nicht nur Pegida, sondern es gab ja auch in Westdeutschland viele Menschen, die dann gegen die angebliche Islamisierung auf die Straße gegangen sind. Und es waren ja auch nicht alle Ostdeutsche. Also da ist mir schon wichtig, dass wir differenzieren. Es gibt aber tatsächlich einen sehr starken Hang zu antimuslimischem Rassismus. Das ist jetzt das Fachwort dafür, aber auch einfach zu Einstellungen gegenüber Muslimen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, gerade drum, und damit knüpfe ich an den vorherigen Anrufer an, die Erzählung nochmal aufzugreifen. Wie war das eigentlich damals? Und wer hat da eigentlich gefeiert? Und warum war eigentlich Döner der Geschmack der Einheit für viele Menschen, die aus Ostdeutschland irgendwie, also vor allem in Berlin, erstmal rübergemacht haben oder sich das erste Mal angeguckt haben? Und diese Geschichten zu erzählen und auch die Gemeinsamkeiten, also als ich Jana Hensels Buch, ich glaube Zonenkinder hieß das, gelesen habe, da habe ich so viel wiedererkannt über die Geschichte der Eltern, die eben die sich geschämt haben für sehr, sehr vieles und dadurch sozial irgendwie im Umfeld sich anders verhalten haben und so. Das kennen wir Migrantenkinder auch alle. Und da gibt es so viele Anknüpfungspunkte. Und das sozusagen zu highlighten, diese Geschichten zu erzählen und nicht immer zu gucken, was trennt uns und warum und wer ist der Schuldige und gar nicht zuzulassen, dass diese schreckliche angebliche Islamisierungserzählung fruchtet. So, das wäre mir total wichtig. Das hat vor genau 10 Jahren der damalige Bundespräsident Wulff versucht, indem er eben erzählt hat, ja, und heute gehören eben auch die Muslime. Also ne, das Judentum gehört zu Deutschland, das Christentum gehört zu Deutschland und auch der Islam. Und Sie wissen wahrscheinlich alle noch, was daraufhin, also das ist etwas, was auch ins kollektive Gedächtnis übergegangen ist.
Die Debatte, die ausgelöst worden ist.
Die Debatte, gehört jetzt der Islam zu Deutschland oder nicht, die so, also jetzt mache ich ein neues Fass auf, aber die aus meiner Sicht so absurd und albern ist und dass man darüber dann diskutiert hat und eben nicht über was verbindet uns, was macht uns aus, wie vielfältig ist denn Deutschland, das zeigt halt sehr viel, was in unseren Erzählungen schiefläuft.
Ich hoffe, dass wir auch das gleich nach den Nachrichten noch weiter besprechen können. Kemal Özürgün in Erlangen, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche noch
einen schönen Tag.
Ja, ebenso. Ein schönes Wochenende Ihnen auch. Ja. Und ich freue mich sehr, wenn auch Hörerinnen und Hörer anrufen mit einer, wie soll man sagen, Migrationsgeschichte, kann man das so sagen? Also Wurzeln lasse ich jetzt mal weg, aber mit Migrationsgeschichte.
Natürlich, ja? Natürlich. Und gerne auch mehr aus Franken, da fühle ich mich wieder zu Hause.
Ja, stimmt. Er ist ja fast Nürnberg, Erlangen. Ist ja ziemlich nah dran. 0800 2254 2254 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. 30 Jahre Deutsche Einheit, wie vielfältig nehmen wir sie wahr? Wir feiern zwar diese 30 Jahre Deutsche Einheit, aber denken wir dabei auch genug an die kulturelle Vielfalt, an die verschiedenen Herkünfte und Orientierungen? Das ist unser Thema. Ferda Attermann ist bei uns, die Autorin, und Martina Weyrauch, die Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Wir wollen reden über 30 Jahre Deutsche Einheit und wollen fragen, wie vielfältig wir sie eigentlich wahrnehmen. Was ist mit der Perspektive all der Zugewanderten, auch derjenigen, die eben auch schon seit einer ganzen Weile hier zu diesem Land gehören oder die seit kurzem erst hier sind, People of Color, Menschen, die vielleicht nach dem klassischen Bild nicht unbedingt zu einem weißen christlichen Deutschland gezählt werden. Inwieweit sind die auch Teil dieser deutschen Einheit und werden auch wahrgenommen, genug wahrgenommen, ihre Perspektiven erzählt? Auch sie Teil Deutschlands, aber werden sie tatsächlich auch genug gehört, wenn es um die deutsche Einheit geht? 30 Jahre deutsche Einheit, wie vielfältig nehmen wir sie wahr? Wie vielfältig sollten wir sie wahrnehmen? Rufen Sie uns an, 0800 2254 2254 oder schreiben Sie unser Gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Das hat auch Hanna Niemeyer aus Bremen getan. Sie schreibt, ich bin Jahrgang 85 und kann mich leider bewusst nicht an die Wiedervereinigung erinnern. Ich kenne in meinem Umfeld auch leider niemanden, der feiert oder darauf anstößt. Ich erlebe den 3.10. immer wieder wie einen Sonntag, einfach mit mehr Radio- und TV-Beiträgen. Das finde ich sehr schade. Eigentlich müsste es viel größere Feierlichkeiten in allen Städten geben. Es wird natürlich jetzt zu Corona-Zeiten schwierig, an diesem 3. Oktober nächste Woche. Aber vielleicht kann man ja auch grundsätzlich über diesen Tag der Deutschen Einheit nachdenken, ob man den ergänzen sollte oder vielleicht sogar ersetzen sollte mit einem Tag der Vielfalt. Ferda Attermann ist ja auch bei uns, Autorin, Kolumnistin und Mitbegründerin von Neue Deutsche Medienmacher und Neue Deutsche Organisation. Das ist so ein Netzwerk für Vielfalt und Repräsentanz migrantischer Kultur, kann man so sagen. Ne? So
ja, ich glaube, man muss mal erklären, oder? Warum wir uns so nennen. Also ja. Es gab ja früher klassische Migrantenorganisationen und wir haben irgendwann festgestellt, wenn wir uns zusammentun, Menschen aus Einwanderfamilien, dann sind wir ja keine MigrantInnen mehr. So, ich bin nie migriert, ich bin in Deutschland geboren, die meisten von uns sind das, die sich in diesen Organisationen zusammengetan haben. Und wir haben aber ein gemeinsames Thema und deswegen haben wir uns Neue Deutsche Organisation oder Neue Deutsche MedienmacherInnen genannt.
Sie haben jedenfalls einen Tag der Vielfalt vorgeschlagen. Was soll
ja,
das sein genau?
Wir haben uns getraut, 2018 eine Pressemitteilung zu verschicken und zu sagen, es wäre doch an der Zeit für einen Tag der Vielfalt. Wir haben damals noch gesagt, in Ergänzung zum Tag der Einheit. Ich finde, da auch darüber kann man diskutieren. Also Tag der Einheit klingt eben doch schon auch nach so einer monokulturellen Homogenitätsparty. Und hat mit Sicherheit seine Begründung. Ich finde es auch gut, dass man dann nochmal rückblickt und das Ganze diskutiert. Vielleicht bleiben wir doch beim Dazu. Aber was uns fehlt ist, dass wir die Einheit in Deutschland durchaus als Vielfalt betrachten. Also die Vielfalt macht in Deutschland die Einheit aus. So. Und das zu verstehen und das auch einmal zu würdigen, als modernes Einwanderungsland einen Partytag, einen Feiertag zu haben, an dem man sagt, hey, heute gucken wir uns mal an, wie bunt wir sind und feiern das. Das finde ich schon, also fanden wir durchaus angebracht so. Ist Zeit.
Ist begrifflich, glaube ich, auch nicht so einfach mit dem Wort Einheit. Ne? Es hat sowas Zusammenstehendes, ne? Sowas Organisches. Dann gibt es ja auch den berühmten Spruch von Willy Brandt, es wächst jetzt zusammen, was zusammengehört. Hat sowas Organisches, fast natürlich Bedingtes. Ist das auch schon vom ganzen Sprachgebrauch her oft, kann natürlich, das ausschließend wahrgenommen werden?
Und die ganze, also viele Menschen verstehen darunter ja auch sozusagen die Zusammenführung des deutschen Volkes. So. Und das sind schon Bilder, die in den Köpfen ablaufen. Da ist sozusagen so ein abstammungsdefiniertes Deutschtum und das war getrennt durch eine künstliche Grenze und jetzt wächst das wieder zusammen. Ich glaube, dass es allerhöchste Zeit ist, diese abstammungsdefinierten Bilder von Zugehörigkeit, ja, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber damit ist gemeint, dass man sich vorstellt, nur Mike und Michael können Deutsche sein, dass wir das überwinden. Und da muss, glaube ich, schon noch, also an dem Punkt sind wir leider noch nicht. Also wenn man sich die Einheitsfeierlichkeiten anguckt, dann sieht man da überwiegend weiße Menschen, die sozusagen Teuto-Deutsche, Ostdeutsche und Teuto-Deutsche, Westdeutsche, die zusammengeführt wurden. Und so war das aber nicht. Auch damals waren schon Millionen von MigrantInnen und Nachkommen von MigrantInnen und auch People of Color, also Afrodeutsche, die schon in x-ter Generation hier leben und Roma, Sinti, waren auch dabei. So, das ist auch ihre Einheit.
Und wird von diesen Gruppen, von diesen gesellschaftlichen, von den Teilen unserer Gesellschaft da auch das genug aktiv betrieben, dass man sich sozusagen in diese Mitte reinbewegen will, in diese, ich sag mal, weiße Mainstream-Mitte?
Entschuldigung, nochmal bitte.
Also ich habe es viel zu kompliziert formuliert. Ich wollte damit sagen, ob sozusagen Menschen mit migrantischem Hintergrund selber das überhaupt auch wollen, sozusagen diese Einheitsfeierlichkeiten, ob es überhaupt wichtig ist.
Also die Freundin, die mich eingeladen hatte, deren Party jetzt am 3. Oktober nicht stattfindet, heißt Selmin und hat einen türkischen Hintergrund und ist, glaube ich, auch noch als Türkin auf die Welt gekommen sozusagen. Ja, natürlich. Also das ist ja, ich glaube, das ist genau dieser Hebel, den man im Kopf umlegen muss. Deutschland ist die Heimat von sehr vielen, sehr unterschiedlichen Menschen. Und natürlich bewegt sie, was in ihrem Land an wirklich historischen Ereignissen stattfindet. Natürlich.
Also ich finde ganz wichtig, dass ich glaube, dass dieser Einheitsgedanke natürlich ein romantischer ist und auch totalitäre Züge trägt, so wie er jetzt auch nochmal von Ihnen dargestellt wurde. Ich finde aber, wir haben uns da schon von gelöst. Also ich muss jetzt mal staatstragend werden, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte, denn wir haben ja in Potsdam eine ganz tolle Fete vorbereitet, die jetzt eben Corona-bedingt ausfallen muss. Und jetzt kommt diese Einheitsexpo. Und die hat, suchte jetzt gerade noch mal nach dem genauen Titel, die heißt aber irgendwie Deutsche Einheit, wir sind viele und wir sind unterschiedlich. Und ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns von diesem Romantisierenden lösen. Und ich sage jetzt mal als Ostdeutsche, dass ich auch ganz, ganz toll fand, als ich der Bundesrepublik beitrat, ich sage das jetzt mal so, dass diese verschiedenen Bundesländer schon so unterschiedlich waren. Also wir treffen uns ja immer als politische Bildner zusammen und ich habe das immer sehr genossen, da in jedes Bundesland eingeladen zu werden und auch zu merken, das ist ein anderes Land als in Brandenburg oder Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern. Also schon zu wissen, wir Deutsche sind in unserem Föderalismus schon sehr vielfältig. Und das ist eine ganz tolle Sache und die macht auch Spaß. Und dann kommen noch die ganzen Migranten dazu oder Menschen mit Wurzeln, die hier neue Einflüsse reinbringen. Das ist doch eine wahnsinnig schöne Vielfalt und toll. Und ich finde eben auch jetzt bei der Annex-Expo, da mache ich jetzt noch mal ein bisschen Werbung, dass das auch gelungen ist, dass die Vielfalt da auch abgebildet wurde. Und das finde ich richtig toll. Das heißt, wir haben uns eigentlich schon gelöst davon.
Werden denn manchmal zu hohe Ansprüche an Einheit gestellt? Vielleicht sogar.
Die Frage ist ja, von wem? Mhm. Ich finde eben Einheit, wer sozusagen in einer Einheitspartei mal war, wer sozusagen, wir bilden uns eine Meinung und haben, wir diskutieren, aber zum Schluss haben wir eine Meinung, das war ja die Doktrin der DDR. Der ist davon angewidert, weil sozusagen eine lebendige Demokratie aus der Vielfalt kommt, aus der Kontroverse, aus unterschiedlichen Sichten. Und ich betrachte das als unheimliche Bereicherung. Und ich finde es einen absoluten Glücksfall, mit Frau Atermann darüber jetzt hier reden zu können und nicht zu sagen, alle wären jetzt nach Schema F. Das würde ja die Demokratie zerstören.
Geschrieben hat uns auch Karl-Heinz Kohn per E-Mail. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist unsere E-Mail-Adresse. Die Feier muss einerseits durchaus deutsch sein, denn es geht auch um das Ende der Teilung als Folge der deutschen Überfälle auf andere Länder im Zweiten Weltkrieg. Vielfältig muss sie sein, um zu verdeutlichen, dass der wirtschaftliche Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg ohne den großen Beitrag von Millionen sogenannter Gastarbeiter nicht gelungen wäre. Wir haben das zusammen geschafft. Und am Telefon ist Hans-Joachim Herder aus Halle. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Herder. Ich bin Jurist. Ich komme ursprünglich aus Wiesbaden, aber lebe seit 1993 in Halle an der Saale als Jurist. Und ich habe immer, ich lebe bewusst in Halle, aber habe immer auch den Blick auf meine alte Heimat geworfen. Und da habe ich immer wahrgenommen, und dem es bis heute war, hat das als ein Teil einer vielfältigen Kultur, auch die kulturelle Kreise Mitteldeutschlands, die ja auch prägend die deutsche Kultur war, überhaupt nicht wahrgenommen. Zum Beispiel Wittenberg hat das mal das Bibelübersetzung, also eine der Fundamente unserer deutschen Hochsprache sind. Hat das Johann Sebastian Bach eine eigentlich der Kommunist schlechthin ist, also und aus Mitteldeutschland kommt, halt das Mitteldeutschland, meine, mit Leipzig, Dresden, Weimar, eigentlich die der deutschen Spitzenorchester hat, all das kommt in der interessierten Öffentlichkeit, was schon überhaupt nicht an. Wie gesagt, das ist also und das halte ich für einen ganz ganz großen Makel. Also kurzum, Mitteldeutschland als kulturelle Wiege Deutschlands ist unbekannt. Ja, das ist meine.
Ich glaube, es ist angekommen. Hans-Jochen, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und viele Grüße nach Halle. Schönes Wochenende noch, wünsche ich. Und da sind wir natürlich bei einem Punkt, Martina Weihrauch, wenn es um die Wahrnehmung Ostdeutschlands geht, um auch vielleicht Abwertungserfahrungen, die eben ja viele Ostdeutsche auch in den 90er Jahren dort erfahren haben, erlitten haben, kann man nicht sagen, dass 30 Jahre nach der deutschen Einheit, 31 Jahre nach dem Mauerfall, da wirklich die Wunden auch schon geheilt sind überwiegend? Zumindest in der jüngeren Generation?
Ja, also man muss ja auch sagen, dass es jetzt auch wunderbare Filme gibt, wo auch nochmal Zeitzeugen dazu benannt wurden. Ich würde jetzt mal sagen, die Frauen, ich muss jetzt mal eine feministische Linie einziehen, als traditionell demütigungsresistenter, haben sich, glaube ich, mehr eingebracht. Also ich würde jetzt mal sagen, also wir, die damals so um die 30-Jährigen waren, wir haben jetzt auch die, also zwischen 50 und 65, die sozusagen die systemrelevanten Corona-Bezwingerinnen sind. Wir haben das, glaube ich, in Aktivität umgemünzt. Ich kenne Männer, die haben sozusagen Buch geführt, die können Ihnen heute noch sagen, wer Ihnen in den letzten 30 Jahren was Böses angetan hat und Sie gedemütigt hat. Ich könnte das auch, ich habe das aber alles vergessen, weil das meine Seele belastet und ich mich eigentlich freuen möchte an dieser Einheit und es, wie gesagt, als Glückssache empfinde, in einer Demokratie zu leben. Ich muss das jetzt mal so sagen, ich habe mein Grundgesetz in der Tasche, dieses kleine, was die Bundeszentrale vertreibt, und freue mich jeden Tag, dass auf dieser Grundlage ich agieren und leben kann. Und auch darüber müssen wir mehr reden, dass wir eine großartige Verfassung haben und dass der Frust der Ostdeutschen darüber, dass wir keine gemeinsame Verfassung auf die Füße gekriegt haben, weil wie ich heute weiß, wenn wir die Verfassung erstmal aufgemacht hätten, hätten wir sie nicht mehr zusammengekriegt. Aber wir haben ja unsere ganze Energie in die Länder gesteckt und haben da ganz viele Elemente des runden Tisches und ganz viele Elemente der friedlichen Revolution auch in die Verfassung reingekriegt, was eigentlich eine schöne Sache ist. So, und es wird instrumentalisiert, diese Ressentiments. Und das müssen wir auch wissen. Und die werden auch in Dresden instrumentalisiert.
Frau Attermann, Sie wollten noch was hinzufügen.
Hinzufügen trifft es, weil ich will gar nicht widersprechen. Aber ich finde schon, dass über die mangelnde Anerkennung und die immer noch stattfindende Abwertung gesprochen werden muss. So, also ich kenne das aus unserem Diskurs als Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, wie wichtig es ist, dass anerkannt wird, dass da Probleme sind. Also wenn man statistisch nochmal guckt, in gewissen...
Die Erfahrung der Ostdeutschen meinst
du? Genau, jetzt in dem Fall bei den Ostdeutschen. Wenn man guckt, statistisch ab einer gewissen Karriereebene sind in Deutschland ostdeutsche Menschen, also Biografien, kaum noch vertreten. Ich kenne es auch aus den Medien, also auch da würde ich sagen...
Aber das gilt doch auch für migrantische Deutsche,
genau,
oder?
Genau. Aber ich finde es wichtig, dass man darüber spricht, darauf wollte ich hinaus. Also dass das nicht so, jetzt ist auch mal gut, 30 Jahre danach, denn es ist ja nicht 30 Jahre danach. Die Abwertung, die mangelnde Anerkennung, die gläsernen Decken, die finden ja jetzt immer noch statt. Deswegen ist es nicht 30 Jahre danach. Und ich glaube schon, dass man irgendwie nochmal gucken muss, es gibt in Deutschland Menschen zweiter und dritter Klasse und die müssen wir uns angucken und warum das ist und wie das besser wird.
Und am Telefon ist Gisela Bieler aus Wildberg im Schwarzwald. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wir sind ganz Ohren.
Sie alle. Was ich dazu sagen möchte, ist, ich kann Ihnen ein bisschen was berichten, wie ich das erlebt habe in den 1990ern. Ich war damals versuchte eine leitende Stellung zu kriegen und bin vom Schwarzwald nach Frankfurt gezogen und habe das da auch ein bisschen Karriere gemacht sozusagen und bin dann durch Heirat wieder zurückgekommen. Und das war die Zeit, wo ich einen neuen Arbeitsplatz suchte und wollte hier wieder eine leitende Stellung haben. Und da bin ich auf die ganzen Frauen getroffen, die hier arbeitslos waren, wo von der DDR rübergekommen sind. Und ich habe die da kennengelernt und fand die ganz klasse, weil die waren im Punkto Emanzipation viel weiter wie wir. Und ich fand es auch klasse, wie sie sich hier eingebracht haben und hier bitte ihre Arbeitsplätze gesucht haben, dass sie einen Platz bekommen haben. Dann ging es weiter. Ich habe dann meinen Sohn gekriegt und bin dann raus und musste dann nach 2 Jahren wieder zur Arbeit zurückgekommen. Und da ist mir aufgefallen, dass diejenigen, wo von der DDR rüberkamen, das ist jetzt Gesundheitsbereich, viel besser damit klarkamen, dass unsere Strukturen in puncto Kindertagesstätte, es gab noch nichts, wo man seine Kinder hinbringen könnte, wenn man berufstätig war und Kinder hatte. Sind die Frauen von der DDR einfach besser damit umgegangen? Die hatten kein so schlechtes Gewissen, wenn sie ihre Kinder allein lassen mussten, wie wir von der BRD. Da wir, ich komme aus dem Süden, da ging es eigentlich im Hintergrund immer noch Kinderküche. Und das hat uns damals, meinen Kolleginnen, die auch in den leitenden Positionen waren, auch ganz schön Probleme gemacht, weil wir waren einfach nicht so flexibel wie unsere Kollegen aus dem Osten. Und da sind wir, also es hat uns sehr viele Probleme gemacht, auch weiterhin im Berufsleben. Jetzt, das wollte ich nur einfach mal erzählen, also es gab für uns auch Nachteile in puncto Karriere, wie sich das ausgewirkt hat. Jetzt kommen wir zur jetzigen Zeit. Ich finde das ganz klasse, dass ich das alles jetzt so schön aufgehoben habe und dass wir jetzt dieselben Rechte haben und dass das in puncto Kindererziehung jetzt alles viel besser ist. Noch eine Ergänzung dazu. Wie bringe ich das rüber? Wir haben uns damals auch über Politik und Integration und Verschiedenartigkeit unterhalten. Und da habe ich festgestellt, wir sind also durch die 68er hier drüben, haben wir ganz andere Ansichten gehabt über Demokratie, über das, wie man sich einsetzen muss für die Demokratie, wie meine Kolleginnen damals aus der früheren DDR. Also wir haben das einfach anders erlebt, was Demokratie für uns heißt. Und die mussten das hier, habe ich das Gefühl, haben das jetzt alles gelernt. Aber wir sind da einfach, wir waren ja derjenige, wo damals auf die Straße gegangen ist für eine Demokratie. Die sind drüben auf die Straße gegangen, dass sie die Rechte, dass die Mauer fällt oder so. Aber wir haben dann ganz anderen Hintergrund gehabt, wie meine Kolleginnen von meiner Altersklasse her. Und das muss man jetzt alles ein bisschen betrachten von der Geschichte her.
Ja.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, aber ich danke Ihnen sehr für diese Hintergründe und für diese persönlichen Erfahrungen, auch die Begegnung mit ostdeutschen Frauen in Westdeutschland in den frühen 90er Jahren, auch im Arbeitsumfeld. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und viele Grüße in den Schwarzwald.
Danke, tschüss.
Gisela Bieler. Und wir haben ja auch schon kurz in der ersten Stunde gesprochen über die Arbeitsmigration in Ostdeutschland, in der DDR. Also es war eine vietnamesische Community, eine mosambikanische aus Angola. Und auch diese Menschen haben weitestgehend in DDR-Zeiten isoliert gelebt. Wie hat sich das dann eigentlich in den 90er Jahren gezeigt in ihrer sage ich mal, Identität, auch in ihrem Verständnis, in diesem vereinten Deutschland zu leben, Martina Weihrauch? Also man könnte den Eindruck gewinnen, dass sie eigentlich aus dieser Isolation nie so ganz rausgekommen sind.
Na, man muss dazu sagen, dass natürlich sie noch viel, viel mehr kämpfen mussten um ihre Existenz. Ich würde sagen, es war noch ein Ticken traumatischer, wenn man überhaupt Traumatisierung beziffern kann, weil natürlich ihre Existenz in Deutschland nicht mehr möglich war. Sie müssen sich erstmal neu orientieren und
in diesem neuen Deutschland.
Und dann auch Wege wieder suchen, wieder reinzukommen, weil natürlich die vertragliche Grundlage auch weggefallen war damit. Und so mussten sie ja bangen, aus dem Land zu müssen und wussten ja auch nicht, wo sie hinkamen. Und ich habe zum Beispiel gerade bei den Vietnamesen erlebt, dass die dann nach Vietnam zurückkamen, teilweise nach 20 Jahren als Jugendliche zur Arbeit in die DDR aufbrachen und dann natürlich überhaupt keinen kannten. Das ganze Land war ihnen vollkommen fremd und dann wieder versuchten herzukommen. Und natürlich ist es ja auch verständlich, das sehen wir ja auch bei so großen Einwanderungsländern wie der USA zum Beispiel, dass natürlich Communities auch immer wieder ein Stück eine gemeinsame Nähe suchen, weil sie sich ja vertraut scheinen. Und das finde ich dann auch eigentlich nicht schlimm, sondern eher auch menschlich normal. Und deswegen finde ich, dass es wichtig ist, einfach darüber zu reden. Wir haben das also in Ostdeutschland, also wir auch gerade in Brandenburg gemacht. Und da ist es aber, wie gesagt, interessant, dass bei vielen Vietnamesen, die damals diesen Umbruch dann auch geschafft haben für sich, nach wie vor diese traumatisierende Erfahrung für sie schlimmer ist als diese ausgegrenzte Existenz in der DDR und sie ihren Kindern, die im vereinten Deutschland geboren sind, dann immer noch vorschwärmen, wie schön es in der DDR war. Und als wir eben diese Ausstellung gemacht haben, war es interessant, dass da viele kamen von den Protagonisten, die wir da gezeigt hatten. Und die hatten ihre Kinder mitgebracht und haben sich dann fotografieren lassen und haben gesagt, wie schön es alles war damals. Und diese kritischen Sachen, die wir auch geschrieben hatten, die wurden nicht erwähnt. Und lustig war aber, dass uns die Kinder erzählt haben, sie haben sich nicht getraut und dann angerufen haben hinterher, ob sie noch mal alleine kommen dürfen. Haben wir gesagt, ja klar, dürft ihr. Und dann mit uns, ohne ihre Eltern gekommen sind und mit uns gesprochen haben. Es war total spannend und interessant.
Und interessant ist ja auch, dass diese arbeitsmigrantische Geschichte sich ja auch so ein bisschen fortsetzt, auch im 30. Jahr der Deutschen Einheit. Wenn man sich zum Beispiel die Stadt Berlin anschaut, dann sieht man, dass im ehemaligen Osten der Stadt tatsächlich die vietnamesische Community vor Ort und verortet ist und die türkische Community wiederum überwiegend im alten Westteil der Stadt. Mhm. Und das 30 Jahre nach der deutschen Einheit, 31 Jahre nach dem Mauerfall, Frau Adermann, wie ist das zu erklären, dass die türkische Community im alten Westteil überwiegend geblieben ist?
Ich antworte gleich darauf. Ja. Ich muss aber einmal auf jeden Fall nochmal zu den traumatischen kollektiven Erlebnissen Rostock-Lichtenhagen erwähnen, weil ich nicht sicher sein kann, dass alle Menschen das auch noch so präsent haben. Und das müsste man präsent haben, als 92 ein Haus von VertragsarbeiterInnen Vietnamesischen angezündet wurde und wirklich tagelang ein Mob von Hunderten von Neonazis und Tausenden von Anwohnern, also deutschen Einheimischen, die blockiert haben, dass Polizei und Feuerwehr ihren Einsatz machen, damit die Menschen da drin sterben. Und dieses Trauma, das haben natürlich ehemalige VertragsarbeiterInnen alle, und also das muss man, glaube ich, schon noch mal klar haben und dass die Kinder das auch sehr stark geprägt haben und dass viele in der ersten Generation noch eher diese Dankbarkeitskultur pflegen, hat auch viel mit Repressalien zu tun. Und in der zweiten Generation, die dann hier geboren ist und auch eine deutsche Staatsangehörigkeit hat und gar nicht mehr Angst hat, dass sie vielleicht gehen muss, wenn sie mal was dagegen sagt, da merkt man dann schon, dass die Wut auch noch mal rauskommt. Und was aber tatsächlich dieses Ost-West-Ding angeht, ich weiß gar nicht, ob wir die Statistiken dazu haben, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so einheitlich ist, dass sozusagen die westdeutschen Türken in Berlin sind und die ostdeutschen AsiatInnen in Ost-Berlin.
Das Straßenbild ergibt das.
Ja, aber also ehrlich gesagt, wenn Sie durch Kreuzberg gehen, da sind sehr, sehr viele vietnamesische und koreanische inzwischen auch Imbisse und umgekehrt ja auch. Also man hat ja wirklich an fast jeder Ecke inzwischen eine Dönerbude. Ich finde eh die Geschichte von Dönerjis, also den Dönerbudenbetreibern oder Dönerimbissbetreibern total interessant, weil die als Pioniere, ja, so Kurden und Türken, die damals in den 90ern direkt losgemacht haben und sozusagen im deutschen Morgenland sozusagen erstmal den Döner-Imbiss mitgebracht haben und diesen orientalischen Geschmack und gemerkt haben, dass das geht, läuft wie Hulle. So, das sind, glaube ich, die Geschichten, die man sich nochmal angucken muss. Aber natürlich, klar, also es sind ja auch viele ostdeutsche Berliner nicht rüber und westdeutsche Berliner auch nicht rüber. Also haben sich vielleicht das einmal angeguckt und dann war es das. Also da ist schon noch... Ja, da ist schon noch so eine Verortung, glaube ich, da.
Na, da muss ich schon ein bisschen widersprechen. Also ich finde, dass sich das jetzt sehr vermischt hat. Wenn man sich jetzt nur auf die Vietnamesen und auf die Türken kapriziert, ist das vielleicht anders. Aber mir ist es eben neulich aufgefallen, gerade jetzt in dem Sommer, wo wir alle auf dem Balkon saßen und nicht rausgingen, dass in Berlin-Lichtenberg in Rufweite vom ehemaligen Ministerium für Stadtsicherheit eine Straße alle auf ihren Balkons sitzen und sie hören praktisch Französisch, sie hören Arabisch, sie hören Syrisch, sie hören Englisch, sie hören ganz viele Sprachen. Und das finde ich einen unheimlichen Glücksumstand, dass sich das jetzt auch sozusagen vermischt. Und das finde ich eine großartige Sache und das Schönste eigentlich nach 30 Jahren deutscher Einheit.
0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, und angerufen hat auch Sabine Rade aus Berlin. Schönen guten Tag,
guten
Morgen.
Ja, guten Tag. Ich finde Ihre Diskussion sehr interessant. Ich habe leider nur die ersten 20 Minuten nicht mitbekommen. Deswegen würde ich zu Beginn eine kurze Frage stellen. Haben Sie da vielleicht auch eine Zahl genannt, der Vertragsarbeiter so in der DDR, wie groß da der Anteil war, also von ja Migranten letzten Endes?
Da weiß Frau Weihrauch auch wahrscheinlich mehr.
Ne? Also die Zahlen kann ich Ihnen leider nicht sagen.
Nee, das macht nichts.
Aber Tausende.
Hätte ich was verpasst, Tausende. Dann würde ich so ein bisschen auf zahlenmäßig einordnen.
Persönlich würde ich würde vermuten, 20, 30.000.
Nee, es waren nicht so viele. Also bei Ihnen schon, aber eine Million waren es nicht.
Nee, es waren, ich war auf jeden Fall, ja, es wird ganz sicher mindestens eine fünfstellige Zahl sein.
Ja. Okay, gut. Okay, ja, dann komme ich jetzt zu meinem Punkt. Also ich finde die Diskussion sehr interessant, wie gesagt. Und ich bin dafür, also 2 Tage zu machen. Also ich würde es nicht für gut halten, den 3. Oktober, man hätte ja auch den 9. November beispielsweise nehmen können, den da zu teilen. Es ist ja auch schon am 3. Oktober beispielsweise jetzt ein Tag der offenen Moschee seit vielen Jahren. Und ich finde, da wird etwas vermischt, weil ich finde das, was Frau Ackermann auch gerade sagte, ne? Also Rostock-Lichtenhagen beispielsweise, ja, das war schrecklich so. Und damit das halt eben auch noch mehr ja gewürdigt wird und diese ganzen Punkte, die Sie aber auch genannt haben, migrantische Identität heute, ich finde, das braucht irgendwie einen eigenen Platz, weil ich so denke, der 3. Oktober ist für mich persönlich, also ich bin so Viertel-Ossi, sage ich mal so, und ich kenne die DDR seit guter Kindertagen, ich bin der Meinung, dass dieser historische Kontext dadurch, halt eben die Siegermächte, der Zweite Weltkrieg, auch so hier in Westdeutschland dann die Parteien, so die Linke, die SPD, die waren sie, Linke gab es ja da noch nicht, aber so die SPD, die war ja gegen die deutsche Einheit halt eben auch zuerst, ne? Und dass dieses Ganze eben dadurch ins Hintertreffen gerät, wenn man praktisch diesen großen Punkt, der seine eigene Berechtigung in meinen Augen braucht, was eben ja, die Migranten jetzt und alles, was damit zusammenhängt im weitesten Sinne, wenn man das auf diesen Tag mit reinnimmt, weil diese Entwicklungen auch, die haben ja im Prinzip erst nach 1989 stattgefunden. Ich würde wichtig finden, diesen Tag der deutschen Einheit eben auch unter diesen Aspekten historisch mehr in den Fokus zu rücken, um dann eben auch gerade die Entwicklung der letzten 30 Jahre, dass wir ein Einwanderungsland geworden sind und so weiter, weil das ja erst danach richtig ins Rollen gekommen ist, auf der Zeitachse jetzt betrachtet, dass es dafür einen eigenen Tag gibt. Das wäre so mein Punkt. Ich hoffe, das ist angekommen.
Ja, das ist absolut angekommen. Ich glaube, das dürfte auch im Sinne...
Also auch der Tag der offenen Moschee, der stört mich im Prinzip. Ja, obwohl ich ganz im Gegenteil, ich lebe hier in
Sie würden es gerne breiter, Sie würden breiter und offener sehen.
Ich wollte Frau Döhler gleich nochmal die Zahlen nachliefern.
Frau Rade, wir haben das, Frau Weihrauch hat es jetzt auch nicht... Das hat sie jetzt nicht... Ruhig bleiben lassen, tatsächlich diese Zahl der Vertragsarbeiter, Vertragsarbeiterinnen in der DDR. Ne?
Ja, 190.000 Ausländer waren es in der DDR ohne die Angehörigen der sowjetischen Streitkräfte und 94.000 Vertragsarbeiter davon.
Ja, gut. Also
zwei Drittel waren vietnamesischer Herkunft.
Ja, also knapp unter 100.000.
Sozialistischen Bruderländer und so, da gab es ja auch ein bisschen was. Das ist ja auch in dem Film Paul und Paula, ne? Die Geschichte von Paul und Paula ist der Lieblingsfilm unserer Bundeskanzlerin, hat sie mal gesagt. Da kommt ja auch was Migrantisches drin vor, weil das ist so ein Fest und da erscheinen dann auch, glaube ich, aus Mosambik kamen, die sind dann da auch so zwei Schwarze zu sehen oder und zwei farbige
schon,
Menschen,
wie auch immer. Ne?
Das ist da sogar schon mit drin, das ist ein Film aus den 70ern.
Ja, 1973. Sabine Rade, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße und schönes Wochenende.
Okay, danke.
Ja, 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und gespräch@deutschlandfunkkultur.de unsere E-Mail-Adresse. Mariam Nabli hat uns geschrieben. Sie schreibt hier zu meiner eigenen Geschichte. Ich bin 1998 nach Deutschland eingewandert und habe die meiste Zeit meines Lebens im westlichen und südlichen Teil des Landes verbracht und wohne nun im schönen Thüringen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Frage stellen, inwiefern der 3. Oktober inklusiv gedacht wird. Aus meiner Perspektive wird dieser Tag in ost- und westdeutscher Perspektive gedacht, die jedoch keinen Spielraum für weitere Lebensgeschichten zulässt. Das finde ich sehr schade, denn auch ich sehe mich als Teil der deutschen Gesellschaft und der deutschen Erzählung. Privat gerate ich aber immer wieder in Situationen, denen ich rechtfertigen muss, warum ich auch dazu gehöre. Ist das ein Gefühl, Frau Attemann, dass sogar Sie, die Sie ja sozusagen in Deutschland geboren, also Deutsche sind durch und durch, immer wieder noch erleben, dass Sie immer noch die Frage gestellt bekommen, wo kommen Sie eigentlich her?
Ja. Und also mein Punkt ist ja, ich weiß, dass die Frage, wo kommst du her, wo kommen sie her, oft nicht böse gemeint ist oder sogar nett gemeint ist, aber sie zeigt halt ein abstammungsdefiniertes Verständnis von Deutschsein und von Zugehörigkeit. Und ich finde, es ist höchste Zeit, das zu überwinden. So. Also weil wir sind eine Republik de facto. Unser Staatsangehörigkeitsrecht ist so, dass Menschen, die hier geboren werden, in der Regel Deutsche werden. Und das heißt eben, Fatma und Ali sind auch Deutsche. So. Und das aber zu verstehen, ist, die sind Deutsche ohne Wenn und Aber. Nichts mit Wurzeln und Hintergründen und aber irgendwie anders, sondern sind einfach Deutsche. So. Dahin zu kommen, ich glaube, das ist der Weg, den wir noch gehen müssen.
Vielleicht ist das der Weg, dann auch die deutsche Einheit inklusiver zu feiern.
Naja, mir ist vor allem wichtig, es klingt dann oft so, die Geschichte, die gerade auch erzählt wurde, oder dieser Standpunkt von Frau Nabli, glaube ich, als wäre das so eine Minderheit in Deutschland. Und zu verstehen, dass einfach mal 21 Millionen Menschen in Deutschland aus einer Einwandererfamilie kommen und dass gerade unter den Kindern, also denen, die eingeschult werden, das schon die Mehrheit ist, das haben wir, glaube ich, noch nicht verinnerlicht. Also wir reden hier nicht von einer kleinen Gruppe von so ein paar Ausländern von irgendwie 100.000 oder so und die sind dann ein bisschen gekränkt und ja, da muss man auch mal Rücksicht drauf nehmen, sondern es muss völlig klar sein, wenn ich also eine staatliche, vor allem so einen Staatsakt mache oder so, dann müssen sich da auch Türken, Araber, Vietnamesinnen, Menschen Schwarzer und sonst wie, also sozusagen alle wiedersehen, wiederfinden können. Das heißt nicht, dass man für jede Person, für jede Gruppe eine Person hinstellt, aber es ist die Ansprache, es ist, wer ist da zu sehen. Trotzdem, auch in den Medien muss man auch sagen, wenn man dann diese Rückblicke macht, warum werden immer weiße Menschen interviewt? Ja, wie haben sie das damals erlebt? Ja, in Berlin waren wahnsinnig viele Türken auch schon damals. Die kann man auch fragen.
Woher kommt das? Ist das spezifisch deutsch?
Ja, weil man tatsächlich, tatsächlich die Geschichte, die verinnerlicht wurde, ist, da wurde vereint, zwei deutsche Völker oder zwei Teile des deutschen Volkes wurden vereint, deswegen ist es so eine deutsche Party. Und das sagt man dann nicht dazu, aber gemeint ist, es ist eine weiße deutsche Party. Und das war es nicht und das sollten wir auch nicht so erzählen, weil es erstens das nicht war und zweitens auch nicht das repräsentiert, was Deutschland ist und ja, ich will gar nicht normativ mit soll daherkommen, sondern was es de facto ist. Deutschland ist ein Einwanderungsland und es war auch damals schon ein Einwanderungsland.
Aber wir verkaufen es natürlich nicht so offensiv und das ist ja das eigentlich Problematische. In den letzten 5 Jahren, insbesondere sage ich jetzt ganz Bundesinnenminister Seehofer, hat ja praktisch immer alles, was irgendwie der Abgrenzung gegen die Flüchtlinge gut tat, hat er getan. Er hätte sich ja auch offensiv zum Staatsbürgerschaftsrecht der Bundesrepublik Deutschland bekennen müssen und dafür auch mal Werbung machen müssen. Das heißt, es wird ja auch immer instrumentalisiert für Ausgrenzung, um dann auch sozusagen am rechtskonservativen bis rechtsextremen Rand zu fischen und die Leute da zur Zustimmung zu bewegen. Und ich freue mich ehrlich gesagt riesig, jetzt bei 30 Jahre Land Brandenburg, weil sie die Medien ansprachen, da fiel mir eben gestern ein, dass eben am Donnerstag Nur Alamat Alashmash bei uns im RBB vorgestellt wurde. Mein Land wird 30. Vielleicht lernen jetzt auch die Bundesländer extra. Und Nur ist eben sozusagen geflüchtet aus Syrien und ist vorgestellt worden und wurde zu Brandenburg befragt. Und das ist unsere Bürgerin in Brandenburg. Und das finde ich so toll. Das habe ich dann gleich überall gepostet und so. Das muss aber auch von uns allen begriffen werden und wir sind da selber verantwortlich.
Ist das eine Generationenfrage auch? Sind da Jüngere offener für diese Perspektiven?
Es gibt Studien, die gar nicht alt sind und die sagen, dass die Mehrheit in Deutschland Vielfalt als was Positives wahrnimmt. Und wir haben tatsächlich so ein Gap zwischen dem rechtslastigen, also rechtskonservativen Diskurs. Ich glaube, das kann man gar nicht anders sagen. Und der erklärt auch, warum wir eben so eine weiße deutsche Erzählungsgeschichte haben. Und wir haben und der Gesellschaft, die eigentlich überwiegend sich ganz wohl fühlt in diesem Einwanderungsland Deutschland. Aber den Eindruck haben wir oft nicht und das wird auch nicht widergespiegelt.
Und was verbindet uns dann am Tag der Deutschen Einheit, wenn wir so verschiedene Biografien, Geschichten haben? Ist es sozusagen, feiern wir die Verfassung? Was feiern wir da eigentlich?
Doch, wir feiern uns.
Wer ist uns?
Ja, unser Land in seiner Vielfalt. Wir feiern diese Verfassung und wir feiern auch unsere Verantwortung. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen. Was heißt denn, wir sind ein Land? Das heißt in erster Linie, wir fühlen uns verantwortlich für die Gestaltung dieses Landes, dass wir sozusagen positiv wahrgenommen werden, nicht wie toll sind die Deutschen, darum geht es gar nicht, sondern dass wir auch unsere Grundwerte leben, dass wir unsere Verfassung verinnerlicht haben und sagen, wir wollen offen sein, wir haben Mitmenschlichkeit, wir haben Redefreiheit, wir haben Meinungsvielfalt, wir sorgen uns um Menschen, die krank sind und so weiter und so fort. Also das sollten wir doch mal leben. Es ist doch großartig, was da drin steht.
Aber aber wir feiern schon, das, also die Frage ist schon sehr wichtig und berechtigt, wir feiern schon eine Nation in einem bestimmten abgegrenzten Rahmen. So. Und ob das noch richtig ist, da würde ich auch wieder.
Genau, der 3. Oktober war ja jetzt mal rein technisch gesprochen tatsächlich der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Das war der 3. Oktober. So. Und dann muss man das ja versuchen zu interpretieren, diesen Tag.
Eine große Bundesrepublik Deutschland tatsächlich. Und dann feiern wir die Bundesrepublik.
Ja. Daraus muss man jetzt mehr machen, 30 Jahre später.
Finde ich auch. Ich bin aber trotzdem noch.
Was und wie?
Ich bin tatsächlich noch hin und her gerissen zwischen, sollte man es deswegen umfunktionieren und umdeuten, sozusagen, sollte man sagen, Tag der Einheit in Vielfalt zum Beispiel und es dann doch zusammenbringen. Oder wie die Anruferin vorhin gesagt hat, ist es ganz wichtig, dass wir das voneinander trennen. Aber Fakt ist, wir feiern einen nationalen Feiertag und dazu muss man dann auch ehrlich stehen, finde ich. Ob man es gut findet oder nicht und wie man das definiert, aber es ist einer de facto.
Ich würde gerne noch aus der E-Mail von Mariam Nabli noch weiter zitieren, weil die sehr ausführlich ist und sehr interessante Perspektiven auch bietet. Sie schreibt hier, Tage der Vielfalt kenne ich nur als Feste, die die Exoten in Anführungsstrichen der Gesellschaft bewerben und durch Musik und Essen die Vorteile, die diese Menschen mitbringen, hervorheben. Okay. Wenn er manchmal auch Klischees bedient. Einfach bei.
Ja, total. Ja. Total. Also nee, es soll natürlich kein Folklore-Ding sein. So, ich finde,
aber die Gefahr ist groß, ne?
Ja, ja, und wir kennen das ja auch aus Berlin. Da gibt es den Karneval der Kulturen und der sah lange Jahre so aus, dass wirklich irgendwie jede Gruppe irgendwie einen Folklorewagen haben durfte und da rumgetanzt hat und dann ihre Köstlichkeiten angeboten hat. Wenn man das so versteht, dann ist das durchaus so ein bisschen segmentiert und stratifiziert. Nicht ideal, aber tatsächlich fängt es ja eben bei diesen Kleinigkeiten an. Also wer darf sprechen? Wer wird gehört? Wessen Geschichten werden erzählt? Was heißt Erinnerung an damals? Wer wurde da zusammengeführt? Also dieses Wir zu definieren, so wie Sie es jetzt in dieser Sendung als Frage gestellt haben. Mhm. Ich glaube, damit steht und fällt es und nicht, dass man eben sagt, auch der Döner gehört dazu.
Also weniger kulturell, ist eher staatsbürgerlich, kann man das so sagen.
Ja, ich merke gerade, wie dönerfixiert ich bin. ja, genau.
Ja, und hier steht auch noch, ich wünsche mir deshalb, schreibt sie, ausdrücklich, dass der 3. Oktober inklusiver gefeiert werden darf, ohne Rechtfertigung oder das Ausspielen der Erfahrungen unterschiedlicher Gruppen, Ostgeschichte versus Migrationsgeschichte. Ich sehe sehr viele Parallelen in den Erfahrungen benachteiligter Gruppen in Deutschland, finde es aber genauso wichtig, den Darstellungen einen eigenen Raum zu geben. Vergleiche wie Kolonialismus im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung, wie gerade von einer Anruferin gemacht wurden, finde ich sehr problematisch und unnötig. Und geschrieben hat uns Michael König per E-Mail, der Tag der Deutschen Einheit ist der Tag der Deutschen Einheit. So ist es nun mal. Es ist aber auch so, dass die Geschichte der zugezogenen Menschen aus anderen Staaten und deren Kinder und Kindeskinder eine eigene Geschichte ist, die erst mit dem Zuzug in ihre jetzige Heimat mit der deutschen Geschichte zusammengeht. Wenn wir wollen, dass diese Geschichten stärker wahrgenommen werden, beginnen wir doch in der Schule, in der Kita und bringen Geschichten zusammen und lehren auch polnische, türkische, syrische Geschichte. Wird da genug getan, dass man auch sozusagen andere Geschichten tatsächlich viel stärker auch einbindet und nicht einfach sagt, kommt, ihr seid jetzt Teil des Ganzen und wir nehmen jetzt sozusagen das Besondere, was eben diese Kulturen mitbringen, einfach gar nicht mehr so richtig wahr, indem wir es auch in so eine Einheitssoße mit reintun, Frau Hattemann?
Also was Schulbücher und Erzählungen angeht, ist das tatsächlich richtig. Es gibt Studien, die zeigen, dass Migrationsgeschichte in Deutschland, also aktuelle, kaum stattfindet und eben genau diese Lebenswirklichkeiten. Und das fängt ja schon bei einer Mathematikaufgabe an. Wie heißen die Kinder, um die es da geht, oder die Menschen? Ne? So, also machen Martha und Michael etwas oder ist da eben auch Mike und Osan dabei? So. Und da haben wir auf jeden Fall sehr viel Nachholbedarf. Ich will das gar nicht so lange kommentieren, weil ich finde, das war so gesagt eigentlich schon. Also kann ich sehr viel mit anfangen.
Mhm. Im Bildungsbereich von Weihrauch, gibt es da noch viele Mängel auch?
Es gibt natürlich, man kann immer mehr machen, gibt Mängel. Also sozusagen die multinationale Sicht und die multiethnische Sicht, die finde ich total wichtig. Wir haben ja zwei sehr interessante Experimente, das deutsch-französische Schulbuch und auch das deutsch-polnische, was sozusagen auch europäische Geschichte beleuchtet. Und ich finde die ganz großartig, weil man die auch als Nicht-Schulbuch sehen kann und immer wieder die Perspektive des anderen auf ein Ereignis darstellt. Das finde ich eigentlich grandios. Und man muss aber wahnsinnig werben, damit diese Schulbücher auch angenommen werden, weil es natürlich bequemer ist, bestimmte Sachen so abzuarbeiten, wie man sie schon immer hatte. Aber wer sich dafür interessiert, ist es ein wirklich wahnsinniger Schatz, der da aufgehoben wurde und eine tolle Erfahrung. Und ich finde, das sollten wir auch weiter vorantreiben, dass wir also die verschiedenen Perspektiven auch in Europa auf Deutschland damit deutlich machen und damit auch die Stimmen verschiedener Leute innerhalb des Landes.
Am Telefon ist Thomas Kruse aus Putlitz. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wo ist Putlitz nochmal genau? Irgendwas, das sagt mir was.
Hallo?
Ja, hören Sie uns?
Ja.
Ich wollte gerade noch raus wissen, wo Putlitz ist, aber Frau Weihrauch hat mir schon geholfen.
Auf Rügen. Hamburg und Berlin.
Gerade hieß es noch Rügen.
Dann habe ich mich.
Ich streite mich dann mit Frau Weihrauch im Nachhinein dann darüber.
Gut.
Wir sind ganz Ohr.
Ja, also, ich finde das zwar interessant, dass Sie die ganze Zeit davon sprechen, wie zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund mit der deutschen Einheit umgehen. Ich bin selber ein gebürtiger Düsseldorfer und bin vor 16 Jahren erst in die Region Güstrow gezogen und dann von da aus jetzt hier in die Region Putlitz. Also meine Erfahrung ist eine vollkommen andere. Ich habe das erste Mal in meinem Leben am eigenen Leib zu spüren bekommen, wie sich Ausländer fühlen müssen, die abgelehnt werden. Und wir kriegen hier seit Jahren keinen Fuß auf den Boden und wir lassen uns zwar nicht unterkriegen, aber so rosig, wie die deutsche Einheit immer dargestellt wird, ist sie aus meiner Sicht nicht.
Und warum werden Sie abgelehnt? Was ist Ihr Eindruck?
Das hat natürlich mit den Dingen zu tun, die in der Zeit der Wende passiert sind. Also als Beispiel, die Ostallianz wurde einfach von der Westallianz geschluckt und die Leute, denen wurden die Verträge weggenommen und denen wurden einfach teure Verträge aufgedrückt. Die fühlten sich beschissen, klar. So, und so geht es ja mit allen anderen Bereichen auch, die Sie jetzt sehen, die marktwirtschaftlich hier organisiert werden sollten. Es wurde durchweg eigentlich nur Grundstücke übernommen und Firmen übernommen und die Leute faktisch sich selbst überlassen. Und damit kamen die natürlich hier nicht klar. Die waren das gewohnt, dass sie eine Arbeitsstelle bekommen auf jeden Fall und eine Wohnung. Und man hat die Leute einfach hängen lassen. Und dieses wirkt natürlich noch heute nach. Und wenn man sich outet, dass man eben kein gebürtiger Brandenburger oder Mecklenburg-Vorpommerner ist, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann sind sie eigentlich sofort weg vom Fenster.
Thomas Kruse in Putlitz, ich danke Ihnen sehr für diese Schilderungen. Und wünsche trotzdem noch ein schönes Wochenende, auch wenn das eher eine unangenehme Geschichte ist, die Sie da zu berichten haben. Vielen, 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 vielen Dank, weil uns ein bisschen auch die Zeit gerade ein bisschen davonläuft und wir auch feststellen müssen, dass diese Brüche auch im 30. Jahr der Deutschen Einheit offenbar noch sehr spürbar sind zwischen eben auch Ost und West, aber natürlich auch, wenn es um die Frage geht, inwieweit wir integrativ eigentlich denken, inklusiv denken bei dieser Deutschen Einheit. Das war unser Thema, nämlich 30 Jahre Deutsche Einheit. Wie vielfältig nehmen wir sie wahr? Wir konnten natürlich nur ein paar Stimmen zu Wort kommen lassen. Die Debatte geht ganz sicher weiter. Sie können uns auch gerne noch schreiben unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ferda Attermann war bei uns, die Autorin und Kolumnistin. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Ich danke auch.
Und Martina Weihrauch, die Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg. Ebenso vielen Dank für die Zeit und für die Eindrücke.
Ich danke Ihnen auch.
Danke.